Auch wenn euch das menschliche Modellierungsmodell momentan als ganz normal vorkommt, als das Selbstverständlichste von der Welt, merke ich, dass da eigentlich die Basis des NLPs liegt. Ich habe es euch mal anders aufgezeichnet oder aufgeschrieben. Ich mag es nicht, Menschen in Schubladen zu werfen. Insoweit bitte diese beiden Bezeichnungen in dicken Anführungszeichen. Es gibt da draußen Menschen, und ich kenne mich selber auch als solchen, den wir den naiven Realisten nennen können. Naiv, aber bitte jetzt nicht wertend, sondern einfach, ja, es gibt auch eine schöne Naivität. Der davon ausgeht, die Welt ist so, wie ich sie sehe. Weil ich sehe es doch. Also ich meine, als Beispiel, stellt euch vor, wir würden zu Zeiten von Galileo leben und wir sehen jeden Tag, wie heute auch, dass die Sonne im Osten aufgeht, dann über den Horizont wandert, über das Himmelsfirmament und irgendwann im Westen untergeht. Und dann kommt irgendwie so ein Freak, der mit ganz komplizierten Apparaturen und Formeln mir weismachen will, stopp, was dreht sich hier um was? Nicht die Sonne dreht sich um die Erde, sondern ist ganz umgekehrt. Wo ihr sagen würdet, hallo, hast du noch einen an der Klatsche? Geht's noch? Also ich sehe doch, was ich sehe. Der naive Realist des festen Überzeugens, ich sehe die Welt, wie sie ist. Und was würde daraus resultieren, wenn jemand etwas anderes sieht? Den muss man überzeugen von der Wahrheit, weil der sieht es falsch. Bei physikalischen Vorgängen ist das kein Thema. Aber stellt euch mal vor, wir nehmen mal einen einfachen Umstand. Wie viel Grad Celsius hat es in diesem Raum? Das ist ein Fakt. Das ist das, was Watzlawick mal Wirklichkeit erster Ordnung nannte. Was glaubt ihr? Gefühlt? 20, 22 Grad. Aber darüber müssten wir gar nicht streiten. Nämlich wir würden ein anerkanntes Messinstrument zu Rate ziehen, nämlich ein Thermometer, würden den in einem Versuchsordnung, meinetwegen 2-3 Thermometer, hier reinlegen und nach einer gewissen Zeit hätten wir es 21,78 Grad. Wunderbar. Habt ihr schon mal gemerkt, dass Menschen darüber streiten? Nö. Über Wirklichkeit in erster Ordnung ist es Quatsch, darüber zu streiten, weil dann guckt man einfach nach. Ne? Wirklichkeit erster Ordnung ist zum Beispiel auch, wie viel Bier ist noch im Kühlschrank? Boah, da braucht man sich nicht drüber streiten. Dann macht man die Kühlschranktür auf und guckt rein und sieht, ah, noch 3 Flaschen. Wunderbar. Aber es gibt noch eine andere Welt, nämlich die Welt Wirklichkeit zweiter Ordnung. Und spätestens dann kommt unser naiver Realist etwas ins Schaukeln. Nämlich, wie angenehm ist die Temperatur hier? Und die einen sagen, ah, genau, super, passt genau. Und die anderen sagen, oh, ist das warm, kannst du mal ein Fenster aufmachen? Nee, lass das Fenster zu, sagt der Dritte, hier ist so furchtbar kalt. Oder auf meinem Beispiel mit dem Bier im Kühlschrank zu kommen, solange es nur darum geht, ist noch Bier im Kühlschrank, kein Thema. Aber wenn es darum geht, wer zuständig ist, dass immer genügend Bier im Kühlschrank ist, dann sind wir im Reich der Wirklichkeit zweiter Ordnung. Und dann fängt der wilde Tanz an, nämlich dann glaubt der naive Realist, dass diese Welt der zweiten Wirklichkeit genauso ist wie auch 21 Grad Celsius. Und dann geht es in die Diskussion, nämlich wer hat Recht? Und spätestens dann, das kennen wir alle, nein, du siehst es falsch, du musst es anders sehen und so weiter und so fort. Und dann beginnt der wilde Tanz. Das heißt, der naive Realist ist insoweit gut aufgestellt, dass er sagt, da draußen passiert etwas, ob das das Bier im Kühlschrank ist oder eine bestimmte Wärme in einem bestimmten Raum und sagt, das, was da draußen ist, determiniert, beeinflusst mein Verhalten und wie ich mich fühle. Noch ein paar andere Sachen mehr, aber lass uns das mal kurz auf das reduzieren. Der NLP-Konstruktivist sagt, bei 21,78 Grad bin ich bei dir. Aber wie angenehm ist oder wer zuständig ist, für das Bier im Kühlschrank zu sorgen, bin ich nicht mehr bei dir. Dann sind wir nämlich im Reich der Bedeutung. Und Bedeutung ist etwas Subjektives. Und dann hört dein naiver Realismus auf. Der NLP-Konstruktivist glaubt, ich sehe die Welt durch die Brille meiner Wahrnehmungsfilter. Das heißt, da draußen passiert etwas. Natürlich gibt es die Welt. Wir sind also nicht in der Matrix, sondern wir sind auch keine Solipsisten, die leugnen, dass es da draußen sowas wie Realität gibt, sondern es gibt eine Realität, aber die kann ich nur durch meine subjektiven Filter wahrnehmen und daraus bastel ich in meinem Kopf meine subjektive Welt. Und diese subjektive Welt in meinem Kopf beeinflusst mein Verhalten und wie ich mich fühle. Und dann kommen wir wieder zu Viktor Frankl, der mal gesagt hat, zwischen Reiz, also zwischen dem, was da draußen ist, und deiner Reaktion, also wie du dich verhältst, wie du kommunizierst und wie du dich fühlst, liegt etwas, was du nutzen solltest, nämlich deine Wahl. Und das ist das, was sich eigentlich hinter dem, was Alfred Korsipski mal nannte, The map is not the territory. Und bitte verwechselt nicht die Landkarte mit dem Gebiet. Wir haben in unserem Kopf Landkarten, nicht das Gebiet. Das Gebiet ist draußen. Und andere Menschen haben andere Landkarten. Sven hat eine andere Landkarte über Portugal, über Raumtemperaturen, über Biere im Kühlschrank oder was auch sonst irgendwas. Und es ist konstruktiv, mit dir darüber zu streiten. Und jetzt überlegt euch mal, wenn über Wirklichkeit erster Ordnung, nämlich ist Bier im Kühlschrank, gar nicht zu streiten ist, weil da gucken wir beide nach und sagen, es ist noch Bier, da werden wir nicht streiten. Über die zweite Ebene, nämlich über Wirklichkeit zweiter Ordnung, wäre es zuständig, ein Bier im Kühlschrank zu holen, aber man eigentlich nicht streiten kann, weil das eine höchst subjektive Auffassung ist. Wieso streiten dann Menschen überhaupt noch? So eine spannende Frage, oder? Also über Fakten kann man nicht streiten, weil Fakten sind belegbar. Man kann die Fakten nicht wissen, dann guckt man nach. Dann kann man sagen, ja, Wikipedia ist ja nicht der Duden. Und dann fängt der Streit schon wieder an, weil dann sind wir im Reich der Subjektivität. Gott sei Dank haben wir nicht mit Wikipedia, Bier im Kühlschrank oder 21,78 Grad zu tun, sondern wir haben damit zu tun, wie wir uns verhalten, wie wir kommunizieren und wie wir uns fühlen. Das heißt also, was man da ableiten könnte, wäre eigentlich, wir haben die Wahl, wie wir uns fühlen und wir haben die Wahl, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Und zwar ohne, dass sich andere Menschen ändern müssen. Jetzt weiß ich, dass das eine super Theorie ist. Und ich weiß auch, dass selbst NLP-Trainer manchmal denken, wenn der Idiot endlich mal einsehen würde, was er für einen Schwachsinn verzapft. Das macht die Welt so herrlich menschlich. Und dann sage ich wieder, okay, alles klar, das ist nur eine Konstruktion. Ich fühle mich scheiße, weil es regnet. Hätte es ein bisschen Wetter besser sein können? Habt ihr euch mal überlegt, was der Satz bedeutet, das meiste Leid auf dieser Welt entsteht daraus, zwischen dem Unterschied zwischen dem, was ist und dem, wie es sein sollte? Und wenn wir aufhören würden, diesen Unterschied als Unterschied wahrzunehmen, zwischen dem, was ist und zwischen dem, wie es sein sollte, würde vieles Leid aufhören. Mein Nachbar sollte, meine Frau sollte, mein Hund sollte, mein Kinder sollte, meine Teilnehmer sollten. Wenn wir mit diesem Sollten mal aufhören würden, würde viel Leid einfach wegschwimmen. Das wäre nicht mehr da. Das ist übrigens das, was Byron Katie vertritt, ne? Wenn ihr The Work zum Beispiel kennt. Das ist Arbeit an Glaubenssätzen auf eine ganz, ganz witzige Art und Weise. Okay, diese innere Landkarten nennen wir innere Repräsentation. Bitte stört euch nicht dran und es geht auf Diplomaniveau auch nicht daran, diese ganzen Begrifflichkeiten auswendig zu können. Darum geht es nicht. Sondern wir nennen das entweder innere Bilder oder innere Repräsentation. Das heißt, wir repräsentieren uns das, was wir draußen gesehen haben in unserem Kopf. Aber das, was in unserem Kopf ist, ist eben nicht draußen. Das bringt uns einen bestimmten Zustand, wobei unsere Zustände natürlich auch unsere inneren Repräsentationen beeinflussen. Das ist eine Doppelfunktion. Und das sieht man auch in der äußeren Physiologie. Also ich habe selten erlebt, dass Menschen, die gerade ziemlich Depri drauf sind, pfeifend so da sitzen. Und ich habe selten erlebt, dass Leute, die gerade sehr hoffnungsvoll in die Zukunft schauen, sich über etwas freuen, so da sitzen. Das scheint also irgendwie, unsere äußere Physiologie scheint mit unserem inneren Zustand irgendwie zu korrespondieren. Das wir übrigens heute für die erste Technik schon anwenden werden, das nennen wir Kalibrieren. Das heißt also, den Menschen so genau zu beobachten, dass wir Schlüsse ziehen können, wie es ihm innerlich geht. Und wenn man genau genug beobachtet, dann kriegt man da eine ganze Menge Informationen. Und natürlich, dieses System beeinflusst unser Verhalten. Wenn es mir schlecht geht, wenn ich gerade eine Karte gebastelt habe, wo ich sage, oh, lauter Monster vor mir, die wollen nur mich auseinandernehmen hier, dann werde ich in einen gewissen inneren Zustand kommen, da werde ich nervös werden, was mir wieder beweist, dass ihr so seid, wie ich glaube, dass ihr seid. Und der Tag wird so, wie ich glaube. Und womit sich wieder bewiesen hätte, was ich schon immer geglaubt hätte, dass NLP-Trainings einfach scheiße sind und ich sollte doch lieber eine Buchhalterkarriere machen. Nichts gegen Buchhalter. Ihr könnt es auf einen Satz zurückbringen. Ich glaube, der naive Realist glaubt, ich reagiere auf die Realität. Um euch eine Metapher zu sagen, ich bin wie ein Fadenwurm auf dem Strom des Lebens. Und natürlich kann ich ein bisschen nach rechts und nach links paddeln, aber letztendlich gegen diesen Strom des Lebens kann ich doch nichts ausrichten. Punkt. Ich glaube, da ist ein K falsch gesetzt. Ich glaube, es ist eher so. Das ist keine Reaktion, sondern es ist eine Kreation in unserem Kopf. Und das ist eigentlich eine tolle Sache. Eigentlich. Das heißt also, ich gucke auf die Welt und das da draußen ist es die objektive Realität. Die können wir aber niemals als objektive Realität wahrnehmen, weil wir können nicht hinter die Realität gucken und mit unserer subjektiven Realität abgleichen. Können wir leider nicht, weil wir können nur durch unsere Augen gucken. Das heißt, also, es gibt zwar eine objektive Realität, aber nur ein Bruchteil dessen, was da draußen passiert, kommt überhaupt in unser Wahrnehmungssystem, also in unser Inneres. Wir filtern viele Informationen weg, verzerren die, verallgemeinern die und löschen die. Und so bastelt jeder von uns seine persönliche Landkarte. Und die Landkarten sind auch nicht gut oder schlecht. Bloß mit manchen Landkarten kann man etwas machen und mit anderen nicht. Mit der Landkarte, ich habe kein Talent für Musik, kann man Dinge machen, die man mit anderen Landkarten nicht machen kann und umgekehrt. Und diese persönlichen Wirklichkeiten bestimmen auch, was wir wahrnehmen. Das heißt, Menschen neigen dazu, das, was sie glauben, im Draußen zu bestätigen. Ist euch schon mal so gegangen, dass wenn man etwas über einen bestimmten Mensch glaubt, dass irgendwie ein System in uns sehr, sehr darauf achtet, dass wir nur das wahrnehmen, was unsere eigene Meinung über diesen Mensch bestätigt? Das ist doch genial, wie der Mensch funktioniert, oder? Ach, das ist eine coole Leistung. Das heißt also, ich muss X glauben und beweise mir draußen dauernd, dass X wahr ist. Dann kann ich mir aber entscheiden, Y zu glauben und fange an, mir zu beweisen, dass Y klar ist. Das heißt, die Frage ist, wieso glauben wir eigentlich immer X und beweisen uns dauernd, dass X klar ist? Und nicht Y, weil Y fühlt sich viel besser an, macht Menschen zu netteren Menschen. Oh, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Wer sagt falsch? Okay. Menschen entscheiden und verhalten sich immer konform auf ihre eigene Wirklichkeit. Wer ist von euch, das ist die falsche Frage. Das ist die falsche Frage. Irgendwann habe ich mich mal damit beschäftigt, ob diese Systeme für Menschen gelten oder auch für ganze Unternehmen. Und ich merke, Unternehmen ticken nicht anders, weil Unternehmen sind Systeme von Menschen. Und Unternehmen haben Wirklichkeiten, basteln Wirklichkeiten. Das heißt, was ich gemerkt habe, ist, dass Unternehmen sich entscheiden, einen Weg zu gehen, wo du von außen siehst, was für ein Schwachsinn. Sie leugnen sogar Fakten, nur um bei ihren eigenen Überzeugungen zu bleiben. Okay, macht sehr, sehr viel Sinn und das ist das, was ich mit diesem Satz meine. Mentale Landkarten sind innere Wirklichkeiten und sind weder wahr noch falsch. Ich streite mit euch nicht über eine Wirklichkeit, die wahr oder falsch ist, sondern nur, ob sie hinderlich ist oder förderlich. Und das entscheide nicht ich, sondern das entscheidet Valeska für ihre Wirklichkeiten und ich für meine Wirklichkeiten. Und ihr werdet mich auch nicht erleben, dass ich sage, hey, was hast denn du für eine verkorkste Wirklichkeit? Hallo? Na ja, gut, wenn man mit so einem Typ zusammen ist, dann ist das natürlich und so weiter und so fort. Nein. Deshalb gibt es bei mir ein Grundsatzprinzip. Kein Coaching ohne Auftrag. Kein Coaching ohne Auftrag. Ich verändere mal da draußen gar nichts. Es sei denn, jemand kommt explizit zu mir und sagt, Hilfe, hilf mir. Auf den Punkt gebracht ist diese, wenn ihr euch etwas mehr von dem naiven Realisten trennen wollt und etwas mehr in Richtung des NLP-Konstruktivisten gehen wollt. Und da gibt es nicht zwei Schubladen nach dem Motto, ich höre auf mit diesem naiven Realismus und fange ab sofort an zu glauben, die Welt tickt, wie NLP-Konstruktivisten das sehen. Nein, das ist nicht so. Sondern es ist ein Weg, der über Jahre geht. Es gibt, übrigens, dieser Weg ist nicht neu. Dieser Weg gibt es in verschiedenen Philosophien seit 2000 Jahren. Also wenn ihr zum Beispiel an das Höhlengleichnis von Platon denkt, dann seid ihr voll in dem NLP-Konstruktivist. Oder wenn ihr an die Maya des indischen Hinduismus denkt, in die Illusion der Wirklichkeit, dann seid ihr voll auf der rechten Seite. Also das haben keine NLPler erfunden, sondern wer hat es vorhin so schön gesagt, der Oliver, was die NLPler gemacht haben, ist das einfach sehr praktisch gemacht. Das heißt, also, man muss jetzt nicht unbedingt 25 Jahre meditieren und sich mit Taoismus beschäftigen, sondern ihr habt coole Tools daraus gemacht. Ja. Das Gute ist, man hat automatisch mehr Wahlmöglichkeiten. Und ich muss nicht warten, bis sich der Roland ändert. Und Roland muss nicht warten, bis ich mich ändere. Sondern ich mache wupf. So, das ist das Gute. Das ist die gute Nachricht. Die blöde Nachricht ist aber, in dem Moment, wo ich mehr Wahlmöglichkeiten habe und ich habe die Wahlmöglichkeiten, hat wer die Verantwortung über die Wahl der Qual? Ich. Scheiße. Das heißt also, ab dato, wenn man sich in Richtung rechts nähert, gibt es keine idiotischen Nachbarn mehr. weil ich mache ihn zum idiotischen Nachbarn mehr. Und das nimmt mir natürlich die wunderbare Gelegenheit, über diesen E2 mal richtig herzuziehen. Und ihr wisst, es gibt da ganze Institutionen in Deutschland, nennt sich Stammtische, die diese Kultur aufrechterhalten. Nach dem Motto, wäre die Welt schön, wenn es diese Politiker und so weiter und so fort. Nein, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ich überziehe jetzt ein bisschen. Ne? Das heißt also, in dem Moment, wo ich mich entscheide, ich treffe die Wahl über meine inneren Zustände, ich treffe die Wahl über meine inneren Repräsentationen, über meine mentalen Landkarten, dann kaufst du dir automatisch auch damit die Verantwortung über diese Wahl ein. Die Kehrseite der Medaille. Insoweit ist es manchmal ganz schön zu sagen, okay, ich überlege mir mal gerade, ob ich der naive Realist sein will. Und mir und mache das eher auf eine Skala. Ich habe, um ehrlich zu sein, ich habe noch keinen konkurrenten, authentischen Menschen, vielleicht außer dem Dalai Lama, den möchte ich mal ausschließen, kennengelernt, ich habe schon viele Menschen kennengelernt, die nonstop, durchgängig nur auf der rechten Seite waren, sondern die sich mit sehr, sehr viel Schmunzeln im Gesicht auch mal voll auf die linke Seite geschlagen haben, sagen, ich habe jetzt keinen Bock auf diese Verantwortung. Ich mag jetzt einfach nicht. Und das erzähle ich euch deshalb, weil hin und wieder sich NLP auch mal die Kritik anhören muss, zu sagen, wie, ah, das ist ja blöd, da muss ich ja immer gut drauf sein, hallo. Das ist ein Schwachsinn. Das ist ein absoluter Schwachsinn. Ich glaube nicht, dass es im NLP geht, darum geht, immer gut drauf zu sein. Ich glaube, es gibt sehr wohl Situationen im Leben, wo es gedreht, traurig zu sein und andere Dinge zu heben. Ja? Wobei bei mir immer relativ hinterherkommt, schnell hinterherkommt und zu sagen, oh oh, was hast du denn da wieder konstruiert? Also beispielsweise Simone gerade? Nee, Simone. Oh Scheiße, sie kommt, ich muss mich beeilen. Wir haben gerade Zoff miteinander, Also jetzt nicht gerade, sondern irgendwann mal. Und dann bin ich voll der naive Realist. Du hast du, nein, du. Und dann, ihr kennt das ja, wer angefangen hat. Du hast angefangen, nein, ich habe angefangen. Ja, wenn du damals und so weiter und so fort. Das liegt ja sowieso dran, dass sich deine Mutter mal zu heiß gebadet hat und bla 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 bla. Und dann nehme ich mir meinen Hund, also einen kleinen Goldie da, Hanna, und drehe mal eine Runde. Und dann merke ich relativ schnell, also kaum 10 Meter aus der Haustür ran, wie mein Stressfilter langsam wieder frei wird und Platz ist für diese rechte Seite und sagt, du bist ein Idiot. Hast du irgendetwas bekommen? Das war dann wieder das pure Ego-Spiel hier. Supergeil. Ich denke, kennt ihr diesen Artikel von Friedemann Schulz von Thun, bleiben Sie Mensch, Herr Psychologe? Lest ihn. Lest ihn. Eines der besten Artikel zu der Psychologisierung der heutigen Gesellschaft. Das heißt also, was ich nicht als Ziel habe, ist, dass wir rausgehen und permanent 24 Stunden, 365 Tage einfach nur so sind, sondern hin und wieder auch mal uns erlauben, einfach Mensch zu sein. Und das ist, glaube ich, einfach nett. 5 Grade sein lassen. Ich trage die Verantwortung, aber so ein bisschen mehr davon. Höhlengleichnis habe ich schon angesprochen. Ihr kennt alle das Höhlengleichnis? Ja, okay, dann muss ich das nicht großartig sagen. Oder des Kaisers neue Kleider, das erlebe ich jeden Tag. Geht in Unternehmen, des Kaisers neue Kleider, jeden Tag. Ich kenne Höhlengleichnis nicht. Okay, Strecke schneller. Höhlengleichnis. Ich versuche es mal ganz kurz zu machen. Stell dir vor, eine Höhle. Menschen sind angekettet an eine Felswand. Und was sie vor sich sehen, ist auch eine andere Felswand in dieser Höhle, auf der nur Schatten sind. Und sie haben ihr Lebtag lang, also das ist eine Metapher, ihr Lebtag lang von der Geburt nichts anderes erlebt. Sie können sich auch nicht rumdrehen. Sie kennen nur diese Schattengestalten. Und das ist ihre Wirklichkeit. Jeder ist in einer Höhle angekettet, die Gefangenen sehen nur Schatten, die für sie die Wirklichkeit ist. Eines Tages entkommt einer und merkt, hey, diese Schatten sind ja nur Schatten oder draußen gibt es eine viel reichere Wirklichkeit. Und jetzt frage ich dich, Frank, was passieren würde, wenn dieser Mensch zu den anderen zurückkommt und sie aufklären will? Was glaubst du, sagen die, Gott sei Dank hast du endlich uns erleuchtet, jetzt wissen wir, wie die Wirklichkeit wirklich ist. Na, höchstwahrscheinlich haben die damals irgendwas so wie Scheiterhaufen entdeckt. Ja? Das heißt, dass er in dem Moment, wo du fest davon überzeugt bist, die Wirklichkeit ist so und so, und plötzlich kommt einer und sagt, hey, du liegst völlig falsch. Dann gibt es genügend Beispiele in der Geschichte, wo Menschen das nicht aushalten können. Okay, das ist... Zum Beispiel. Dankeschön. Und Kaisers neue Kleider. Das ist meine Definition von NLP und deshalb habe ich euch noch gestern gesagt. NLP ist für mich die Kunst und die Wissenschaft, innere Landkarten zielgerichtet und ökologisch zu verändern. Zielgerichtet heißt, ich weiß, was ich will, und ökologisch heißt, unter Berücksichtigung aller Randparameter. Das heißt, wir arbeiten an inneren Landkarten, an unseren eigenen, und wenn ihr im Coaching und Beratung, im Training oder sonst irgendwas unterwegs seid, auch an der Landkarten an anderen. Wenn ihr als Unternehmensberater unterwegs seid, an den Landkarten, an Unternehmenslandkarten, finde ich sehr, sehr spannend. Noch ein paar Dinge zu, wie unsere mentalen Landkarten unsere Entscheidungen, unser Verhalten steuern. Kennt ihr diese kleinen Alltagswirklichkeiten? Ich sage immer, Menschen erzählen sich Geschichten und je länger sie sich Geschichten erzählen, desto wahrer werden sie. Übrigens, das gilt auch für die eigene Biografie. So ganz nebenbei. Da gibt es zum Beispiel Geschichten über Spinat, enthält viel Eisen. Das ist eine Geschichte, die sich jahrzehntelang einfach durch einen Kommafehler sehr etabliert hat. Oder es gibt Geschichten über, dass man auf Steinobst kann essen, also so Alltagsgeschichten einfach. Oder Frauen sind geschwätziger wie Männer. Okay. No. Oder Männer sind die besseren Autofahrer. Komm. Was vielleicht spannender ist, ist, wenn man zum Beispiel mal guckt, wie bestimmte innere Landkarten Erfolg und Misserfolg steuern. Wisst ihr noch, was ein Straddle ist? Kontext Sport? Genau, es ist eine seltsame Hochsprungtechnik. Das heißt also, da läuft jemand an und wälzt sich nach vorne über die Stange drüber. Und das war jahrzehntelang die einzige und die Art, über wie man über die Hochsprunglatte kommt. Bis irgendwann 1968 irgend so ein Hillbilly aus dem tiefsten Texas namens Dick Fosbury anlief, plötzlich sich im letzten Moment rumdrehte und rückwärts über die Stange hechtete. Und die Kampfrichter haben sich erstmal in einer Art Schockstarre angeguckt, nach dem Motto, wo haben sie den ausgegraben? Wenn der bloß über 1,50 Meter gesprungen wäre, wäre das ja nicht so dramatisch gewesen. Dann würde ich sagen, okay, ein Spaßmacher, Comedian oder sonst irgendwas. Blöderweise hat er über 2,29 gesprungen. Und jetzt kommt eigentlich das Spannende. 4 Jahre später, bei der Olympiade in München, trat die komplette Hochsprungelite der Männer in welchem Stil an? Straddle. Obwohl sie 4 Jahre vorher einen eindeutigen Beweis hatten, sollte man glauben. Bis eine junge Münchnerin namens Hoppala, wie hieß sie, da unten, Ulrike Meifert, das Ding geknackt hat. Nämlich sie ist im Fosbury-Flop angetreten und hat wieder einen Weltrekord geholt. Und dann haben endlich auch die Männer angefangen zu kapieren, dass an dem Fosbury-Flop irgendwas dran sein muss. Ihr merkt, wie zäh diese mentalen Landkarten sein kann. Wo ich wieder sage, okay, nützliche Einsichten werden deshalb nicht in die Praxis umgesetzt, weil da tief verwurzelte Vorstellungen sind. Nach dem Motto, ja, die Amerikaner, also keine Ahnung, was die Texaner für eine Physiologie haben, aber wir doch nicht. Wenig zielführende Verhaltensweisen werden deshalb beigehalten, weil sie unsere Überzeugungen sprechen. Und ich weiß nicht, in wie vielen Meetings sie schon drin waren, wo man wusste, das ist der falsche Weg und man ging ihn trotzdem sehenden Auges, was ich total spannend fand, total. Menschen handeln nicht primär auf der Basis von Fakten, aber immer konform zu den eigenen Überzeugungen. Hier ein kleines Beispiel, wie wir das im Alltag machen. Also weg von SAP, weg von der S-Klasse.